Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein Pfarrer sagt am Ende des Gottesdienstes: Nächste Woche möchte ich über die Sünde der Lüge predigen, und damit ihr die Ausführungen besser versteht, bitte ich euch, dass ihr jetzt im Laufe der Woche Neues Testament aufschlagt, Markus Evangelium Kapitel 17 lest, dann seid ihr gut vorbereitet. Folgenden Sonntag fragt er dann zu Beginn des Gottesdienstes: Wer hat Markus 17 alles gelesen? Viele Hände gehen nach oben. Der Pfarrer lächelt und sagt: Das Markus-Evangelium hat nur 16 Kapitel. Umso wichtiger, dass ich heute über die Sünde der Lüge predige. Liebe Gemeinde, woher kommt Lug und Betrug, Mord und Totschlag, Gier und Hochmut? Woran liegt es, dass unser Leben, das so schön und so gut sein könnte, oft so zwiespältig ist? Warum ist die Welt so schlimm und böse, wie sie ist? Die biblische Antwort gibt die Geschichte vom Sündenfall, wie wir sie gerade gehört haben. Und dieser Sündenfall, er vollzieht sich in 5 Schritten, 5 Akten. Schritt 1, die Versuchung. Die Versuchung. Der Sündenfall, er ereignet sich schrittweise. Es heißt, sie sah, sie nahm, sie aß, sie gab. Und wie ein Zug durch eine Weiche auf ein anderes Gleis gelenkt wird, dann ist es ja so, dass zunächst die Gleise noch relativ nahe aneinander laufen, eine ganze Weile. Erst nach einer gewissen Zeit wird deutlich, es geht in eine völlig andere Richtung. Und so ist es auch hier. Das Böse, nur ein kleines Stückchen, aber es führt mit der Zeit immer weiter, immer weiter, immer weiter weg, immer größer ist der Abstand von Gott. Es wird erzählt, dass der Teufel, die alte Schlange, das intelligenteste Geschöpf ist im Paradies. Und das Neue Testament sagt noch was. Das sagt, der Teufel ist frömmer als ein Gemeinschaftsprediger. Und er ist klüger und bibelfester als jeder Theologieprofessor. Und die Schlange, sie erklärt. Sie sagt, Gott kann das Verbot doch nicht so eng gesehen haben. Gott ist doch so lieb und so großzügig und hat so ein weites Herz. Man kann das doch auch, was er gesagt hat, ein bisschen anders erklären und interpretieren. Es gibt für jedes Bibelwort verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Eva hatte ja nicht die Absicht, Gott ungehorsam zu sein. Und das war der Trick der Schlange. Sie gibt sich ja nicht als das Böse zu erkennen oder als die Verführerin, sondern sie beginnt einen kleinen Plausch, spricht über Religiöses. Und sie sagt ja auch nicht zu der Eva, du musst jetzt den Glauben abgeben oder du musst dich von Gott trennen. Nein, sondern sie sagt nur, denk mal ein bisschen nach. Kritisch nach. Gott hat doch den Menschen nur ein wenig niedriger gemacht als Gott. Aber niedriger als Gott, das ist doch nicht das Wahre. Wie Gott sein, das wär's doch. Nicht niedriger wie Gott. Wie Gott sein, selbst bestimmen können, erkennen, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig, falsch. Selber die Regie im Leben führen können. Das ist doch das eigentlich Erstrebenswerte. Und plötzlich erscheint alles, was bisher die Eva gefreut hat und Grund zur Freude war, auf einmal ist das alles gar nicht mehr wichtig. Sie wird blind dafür, für all das, was Gott schenkt. Ihre Sicht, so könnte man sagen, verengt sich auf eine einzige Sache. Ein Paradies mit unzähligen Bäumen, Früchten. Nur einer. 0,01%. Auf dieses 0,01%, sorry, die 99,9% sind wie ausgeblendet. Und jetzt kommt diese Frage, warum dieser eine Baum? Warum darf man nicht essen? Und sie merkt, das wäre doch begehrenswert. Aber gleichzeitig ist es nur zu erreichen durch Ungehorsam. Und dann fängt das Herz an zu rebellieren. Wer soll mir eigentlich sagen, was ich tun und lassen darf? Wer bin ich denn, dass ich anerkennen soll, irgendetwas anerkennen soll, was ich gar nicht verstehe, warum das richtig und was das falsch ist? Warum soll ich einfach blind gehorchen? Warum soll ich nicht entscheiden, was ist für mich richtig und was ist für mich gut? Und das nennen wir Misstrauen. Und das Misstrauen schlängelt sich in ihr hoch. Will Gott gar nicht das Beste für mich und für uns? Will Gott uns das Wichtigste, das Schönste, das Begehrenswerteste im Leben vorenthalten? Das, was so gut täte? Und dann fängt der Riss im Herzen an. Sünde ist ja nicht etwas Äußerliches, sondern ein Misstrauen in uns. Sollte Gott wirklich das so gemeint haben? Sollte es Gott wirklich gut mit mir meinen? Oder gibt es nicht Grund, daran zu zweifeln? Sünde hat, liebe Gemeinde, im tiefsten Grunde ist Sünde Misstrauen. Sünde, das sind nicht irgendwelche Tatdinge. Ja? Sünde, das ist nicht irgendwie Lüge, Mord und Totschlag. Das sind die Endprodukte. Sondern Sünde ist im Grunde Misstrauen. Beispiel gefällig. Wie konnte das nur alles so schief gehen? Fragen die Eheleute. Es hat so schön begonnen. Und dann sagt Jesus, investiere in eure Beziehung. Aber die Schlange sagt, sag mal, musst du eigentlich immer dafür sorgen, dass es bei euch gut läuft? Wäre es jetzt nicht mal dran, dass du an dich denkst? Jesus sagt, verzeih ihm den Fehler. Die Schlange sagt, was, das willst du dir gefallen lassen? Jesus sagt, tu den ersten Schritt. Die Schlange sagt, soll doch der angekrochen kommen. Jesus sagt, denkt doch daran, wie viel euch verbindet. Die Schlange zeigt, wie viel euch trennt. Jesus sagt, geh noch eine Meile mit ihm. Die Schlange sagt, jetzt reicht's. Und so kriecht dieses Misstrauen hoch. Soll das Jesus wirklich besser wissen? Kann ich mir das leisten, dem anderen zu vertrauen und nicht meiner Stimme? Und dann wird das Misstrauen größer und Jesus irgendwann zum Schweigen gebracht. Und dann am Ende, wenn alles zusammenbricht, wenn alles in Schutt und Asche liegt, wenn die Trümmer da liegen, dann kommt das große Lamentieren. Wie konnte es eigentlich nur so weit kommen? Das große Bedauern. Ach, könnte ich noch einmal zurück? Könnte ich noch mal einmal zurück an den Punkt, wo quasi die Gleise auseinandergegangen sind? Das ist der erste Akt, das ist die Versuchung. Der zweite Akt ist dann der Sündenfall. Eva braucht Adam als Mittäter. Sei kein Frosch, zier dich nicht. Der Sündenfall ist eine Gemeinschaftstat. Die Frau nimmt die verbotene Frucht. Der Mann steht dabei, sieht zu, beißt unbedenklich auch, als Eva ihm die Frucht gibt. Und die Schuld des Mannes, die ist genauso groß, denn sie liegt daran, dass er nicht gehört hat auf das, was Gott sagt, sondern dass er einfach unkritisch macht, was seine Frau jetzt von ihm erwartet. Einfach nicht nachgedacht, einfach nachgeben, nicht gefragt, was hat Gott gesagt, was würde Jesus tun, what would Jesus do? Und was haben sie erwartet? Die beiden Menschen, sie haben erwartet, wenn wir von dieser Frucht, von diesem einen Baum der Erkenntnis, wenn wir von diesem Baum essen, dann haben sie gedacht, dann gibt es eine große sozusagen, eine große Bewusstseinserweiterung, eine neue Sicht, eine neue Offenbarung, ein neues Wissen, göttliche tiefe Erkenntnisse. Dann ist sozusagen alles klar und alles deutlich und dann kommt das große Glück. Und nach sie das gemacht haben, kommt nicht das Glück, sondern das große Unglück. Sie sind zwar sehend geworden, aber in einer ganz anderen Weise. Denn sie erkennen auf einmal, wir haben unsere Unschuld verloren. Nackt sind sie, enthüllt, entblößt, kein Mäntelchen deckt die Schuld vor Gott. Und jetzt kommt die tiefe Scham in ihr Herz. Und diese gemeinsame Tat, die hat sie eben nicht zusammengeschweißt, sondern im Gegenteil, die Gemeinschaft auch von Mann und Frau bekommt ihr einen ganz tiefen Riss. Gegenseitig fangen sie jetzt an, sich die Schuld zuzuschieben. Schuld macht einsam. Schuld, man schämt sich, verbirgt sich. Und vor allem merken sie auf einmal, diese natürliche Beziehung zu Gott, die ist nicht mehr so. Die hat einen Riss bekommen. Sie freuen sich nicht mehr, Gott zu begegnen, sondern sie verstecken sich vor ihm. Und wenn sie die Stimme Gottes hören, dann machen sie die Flucht. Das Gewissen jagt ihnen einen Schrecken ein. Und liebe Gemeinde, die gottlose Intelligenz, der Wunsch nach Wissen in Konkurrenz zu Gott wird ein Bumerang, der auf die Menschen zurückschnellt. Und das wird in unserer Gesellschaft von Jahr zu Jahr deutlicher, wohin ein Wissen führt, das sein will wie Gott. Schon Robert Oppenheimer, der Vater der ersten Atombombe, hat gesagt, der Mensch ist dazu bestimmt, mit seinem Wissen zu leben. Wer dieser Unvermeidlichkeit ausweicht, ist kein Mensch. Aber was heißt das? Wissen ohne Gott, Forscherdrang ohne Gott, unzähliges Leid über die Menschheit gekommen. In Hiroshima, in Nagasaki, in Tschernobyl, in Fukushima. Und es geht weiter bis heute. Der Mensch will sein wie Gott. Normalerweise sagen wir, Gott ist der Herr über Leben und Tod. Wir haben in dieser Woche das erlebt. Bundesverfassungsgericht sagt, der Mensch ist der Herr über Leben und Tod. Wir entscheiden, welcher Mensch ein Recht hat, auf die Welt zu kommen und wer nicht. Und wir entscheiden, wer wann von dieser Welt abtritt, selbst wenn er gesund ist. Wenn er keine Lust mehr hat, helfen wir ihm zu sterben. Der Mensch ist wie Gott. Ich bestimme über Leben und Tod. Der Sündenfall. Sünde ist die Ursache, warum wir als Menschen mit zerbrochenem Herzen in einer zerbrochenen Welt leben. Sünde zerbricht Ehen, Sünde zerbricht Freundschaften, Sünde zerbricht die verletzlichen Seelen von Kindern, Sünde entrechtet die Armen, Sünde zerstört Gewissen, Sünde treibt in maßlose Gier. Aber zunächst, wie gesagt, kommt es zum dritten Akt, die Schuldzuweisungen. Wissen Sie, was das älteste Spiel der Welt ist? Das älteste Spiel heißt nicht Mensch, ärgere dich nicht Schach oder Halma, sondern immer Schuld sind die anderen. Schuld sind die anderen. Bis auf die heutige Zeit wird dieses Spiel gespielt. Schuld sind die anderen. Adam sagt, die Frau ist schuld. Die hat mich verführt, die hat mich angestiftet. Und während Adam die Schuld auf die Frau schiebt, sagt die Frau, es waren die Verhältnisse, da war diese Schlange, dieses intelligente Wesen, die hat mich betrogen, dass ich es gegessen habe. Anders ausgedrückt, die Umstände waren es. Hätte es hier im Paradies diese Schlange nicht gegeben, wäre nichts passiert. Wir sind perfekt, die Schuld auf andere abzuschieben. Nicht ich, mein Mann, meine Frau, das Elternhaus, der cholerische Chef, die bösen Nachbarn oder die Verhältnisse, die Umstände, die Flaute im Geschäft, der Krieg, die Flucht. Nicht wir Deutschen, sondern die Russen oder die Linken oder die Rechtsradikale. Nicht wir, sondern die Arbeitgeber, die Gewerkschaften, die Kirchen, die Parteien. Und wir bringen es zu Meisterleistungen, wenn es darum geht, diesen schwarzen Peter ganz schnell an irgendjemand weiterzureichen. Was kann ich dafür, dass Gott mich mit so einem unwiderstehlichen Miss Universum, Mr. Universum Körper ausgestattet hat? Oder man verlegt es auf regionale Prägungen. Das liegt uns Öschelbronnern halt so im Blut. So sind wir Badner oder die Schwaben. Oder die Vererbung, das liegt halt in unserer Familie. Und schließlich ist es immer wieder Gott, der schuld ist. Gott, du, warum lässt du das zu? Oder wir verklagen die Gegenseite. Der Satan ist schuld. Die Schlange betrog mich. So stolz sind wir, dass wir sogar am Ende sagen, ich bin lieber ein Spielball quasi böser Einflüsse und dämonischer Mächte, als die eigene Schuld einzugestehen. Es war einfach verhext, es war alles wie verzaubert. Wir sind so schwache Geschöpfe. Natürlich gibt es schlimme familiäre, schlimme gesellschaftliche Verhältnisse. Es gibt Situationen, die Menschen verleiten, die Gebote Gottes zu übertreten. Zerrüttete Familien, verwahrloste Jugendliche, wenn jemand jahrelang unter der Armutsgrenze lebt. Es gibt Verhältnisse, die Menschen verleiten, schuldig zu werden, ja. Und es gibt ein dämonisches Gefälle auf Schuld hin, ja. Aber das ist keine Entschuldigung. Als vor vielen Jahren Adolf Eichmann, einer der Organisatoren und Vollstrecker des Holocaust, als dieser Adolf Eichmann gefasst wurde und dann in Israel, man hat ihm dann den Prozess gemacht, er wurde am Ende dann auch zum Tode verurteilt, und als dieser Adolf Eichmann dort die Verhandlungen gelaufen sind, war das für alle Betrachter das Erschütterndste, dass dieser monatelang in der Verhandlung in keiner Weise irgendeine Einsicht gezeigt hat, was er getan hat. Er hat immer nur gesagt, ich war nur ein Rädchen im System, ich habe nur das gemacht, was letztendlich Hitler gewollt hat, ich habe das gemacht, was die anderen wollten, und sogar im Schlussplädoyer hat er gesagt, er sei unschuldig und die Vorgesetzten, die hätten die eigentliche Schuld. Schuldzuweisungen, dritter Akt. Und nun kommt die Folge, die Strafe, vierter Akt, die Strafe. Adam und Eva war angedroht worden, dass sie sterben müssen, wenn sie Gott ungehorsam sind. Und jetzt kommt genau das, sie sterben Stück für Stück. Und es beginnt ganz schnell am Anfang, die Ehe wird schwierig. Mit den Söhnen gibt es Ärger und dann tiefes Herzeleid. Die Arbeit wird mühsam. Im Schweiße seines Angesichts muss Adam arbeiten. Der Boden trägt Dornen und Disteln. Mühsam ernährt sich der Mensch jenseits von Eden. Und jetzt merkt er auf einmal, Arbeit ist jetzt nicht mehr so, wie sie mal gedacht war. Weil Arbeit ist am Anfang nicht als was Negatives gedacht, sondern Arbeit war gedacht als eine Ehre, als Hingabe an andere, als quasi als Gottesdienst im Alltag. Und diese schlichte Freude, dass Arbeit Arbeit ist jetzt verloren. 6 Tage gebe ich mein Bestes, setze meine Gaben ein, diene anderen, freue mich am kleinen, großen Erfolg. Und am 7. Tag ruhe ich, feiere und höre, gute Arbeit, mein Kind, vergiss nicht, auch ohne all deine Leistung bist du mein liebes Kind. Stattdessen wird die Arbeit häufig zur Qual. Der Handwerker muss seinem Geld hinterherlaufen. Die Lehrerin muss sich mit verhaltensauffälligen Schülern rumärgern. Der überlastende Arzt wird durch die Bürokratie von der eigentlichen Arbeit abgehalten. Der Busfahrer fährt sein Leben lang die gleichen Strecken. Der Polizist wird beleidigt und angespuckt. Der Akkordarbeiter am Fließband macht Tag für Tag den gleichen Handgriff. Auf dem dornigen Acker jenseits von Eden begegnen wir all dem, was es an Bosheit und Not gibt. Der erbitterte Konkurrenzkampf um einen Auftrag, einen Job, eine Beförderung. Der Egoismus, der nur mir dient und den anderen aussaugt. Das rücksichtslose Geldscheffeln ohne Gewissen. Die Tragödie, dass mein kleiner Betrieb nur überlebt, wenn der Mitbewerber nicht überlebt. Oder der Druck, dass der Vorgesetzte von mir Verhalten fordert, wo ich genau weiß, eigentlich kann ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Es gibt jenseits von Eden kein Leben mehr ohne ein Aber. In keinem einzigen Bereich ein Leben ohne ein Aber. Überall ein Aber. Und das erfährt auch Eva. Schmerzen bei der Geburt. Das Leben der Mutter hängt manchmal am seidenen Faden und dann gehen die Schmerzen weiter. Probleme, Nöte in der Erziehung, Überlastung. Vor Augen stehen uns die vergrämten, verweinenden Müttergesichter. Das Zeugnis, dass die Frau ihr höchstes Glück immer wieder mit tiefster Not, mit äußerstem Risiko erkaufen muss. Und selbst wenn es uns gelungen ist, in einigen Bereichen die Dornen und Disteln sozusagen weitgehend auszureichen, wenn zum Beispiel die Geburten schmerzfrei gestaltet werden und in vielen Bereichen Lebenserleichterungen möglich sind, auch dann spüren wir immer noch etwas von diesem Fluch. Wir leben in der Welt jenseits von Eden. Und eine andere Welt bekommen wir noch nicht. Das ist der vierte Akt, die Strafe. Und jetzt kommt der fünfte Akt, die Rettung. Wir haben uns daran gewöhnt, dass diese Geschichte am Anfang so eine nette Kindergottesdienst-Story ist. Aber es ist in Wahrheit ein ganz ernstes, ein schmerzhaftes Drama. Wenn sie zeigt, das ist unsere Welt, so sind wir. So steht es zwischen uns und Gott. Und Gott sagt, schau dir an, wo es angefangen hat. Ihr habt mir misstraut. Ihr habt mir misstraut und ihr habt mir dann den Laufpass gegeben und jetzt ist die Beziehung kaputt. Aber interessanterweise in diesem Drama kommt schon so ein kleiner Silberstreifen der Hoffnung am Horizont. Mitten in der dunkelsten Menschheitskatastrophe, der Retter von Sünde und von Satan wird schon angedeutet. Es heißt nämlich, es wird jemand kommen, ein ganz Nachfahre von Adam und Eva, und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und was das bedeutet, das ist das, was das Neue Testament nachher erzählt. Viel, viel später. Da kommt auf einem Hügel der unschuldige Mann, Jesus. Und die ganze Last der Welt liegt auf ihm. Die Nägel des Misstrauens quälen ihn zu Tode, bis er am Kreuz den letzten Schrei ausharft. Und eine Krankheit, schlimmer als wir ahnen können, wird geheilt durch ein Leiden tiefer, als wir denken können. Und es gibt einen wunderbaren Satz in der Bibel, der schlägt die Brücke zu dieser guten Nachricht. Denn Paulus schreibt im 1. Korinther 15, durch einen Menschen kam der Tod. Durch den Sündenfall, durch den Mensch kam der Tod. Und so kommt aber auch durch einen Menschen, durch Jesus, die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam und darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt. Und das heißt, Gott ist bereit, uns zu vergeben. Es gibt wieder eine Tür zurück zum Leben mit Gott. Und diese Tür hat einen Namen und dieser Name heißt Jesus. Am Kreuz, nicht umsonst sagt Jesus diesen kurzen Satz, als Jesus am Kreuz hängt mit den zwei Verbrechern und der eine spottet nur und der andere sagt, Jesus, denk an mich. Das sagt Jesus interessanterweise, nicht heute wirst du mit mir im Himmel sein, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Ins Paradies. Es gibt wieder einen Weg zurück zu der tiefen Gemeinschaft mit Gott. Und das gilt für jeden Menschen, der sich an Jesus wendet und sagt, Jesus, denk an mich. Jesus, vergib mir meine Sünde. Jesus, vergib mir mein Misstrauen. Sei mir Sünder gnädig. Liebe Gemeinde, das Böse ist noch nicht in dieser Welt ausgerottet. Wir bleiben Menschen, solange wir hier leben, die verführbar sind, die Fehler machen. Noch immer geht Gott nicht in unseren Gärten spazieren, wird greifbar. Aber das, was Jesus getan hat am Kreuz, dem Teufel, der Sünde, den Kopf zertreten, das gilt für uns. Das Blut von Jesus redet nachdrücklich. Es gibt Versöhnung, es gibt Vergebung, es gibt Rehabilitation, Neuanfang, einen Weg zurück zu Gott. Und das ist diese Geschichte. So sehr liebt Gott die Welt der Adams und Evas, dass er Jesus für uns hingibt, damit wir nicht verloren gehen. Und wer Jesus vertraut, der bekommt ewiges Leben. Der Sünde soll, der Lohn ist der Tod, aber Gottes Gabe das ewige Leben. Und das aus dem einen Grund, und der heißt Jesus. Und alle, die sich nach dem Paradies zurücksehnen, die sagen Amen.